Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse.
Die Dividendensaison nimmt Fahrt auf. Wo gibt es am meisten, wo gehen Anleger eher leer aus? Und wie setzen Sie die Dividendenstrategie clever um? Diese Fragen beantwortet mir jetzt Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarz und damit herzlich willkommen zu den Perspektiven to go. Uli, einfach mal eine Frage vorweg, ganz persönlich. Bist du ein Fan der Dividendenstrategie?
Ich würde das nicht so pauschal beurteilen. Ich glaube schon, dass es vernünftig ist, auf Dividenden zu gucken. Aber es kommt eben, oder es ist nicht das einzige Kriterium, es kommt eben noch auf weitere Faktoren an. Aber grundsätzlich gibt es gegen Dividenden wenig einzuwenden.
Ich finde das ja auch immer super spannend, wie groß dieser Renditebooster ist, wenn man Dividenden regelmäßig reinvestiert. Das können wir ja am besten eigentlich sehen, wenn wir den DAX Performance Index, in den ja rein rechnerisch die Dividenden reinvestiert werden, mit dem DAX Kursindex, den es ja auch gibt, den wir aber eigentlich als Privatanleger selten zu sehen bekommen, wenn man die vergleicht, das ist wirklich krass. Ich glaube, beide sind gestartet 88 mit 1000 Punkten. Und jetzt kommt von dir der Vergleich, wo wir heute stehen und wie stark der Dividendenbooster war.
Ja, Jessica, die nackten Zahlen sind tatsächlich beeindruckend. Während der DAX-Kursindex von diesen genannten 1000 Punkten auf 8.835,43 gestiegen ist, hat der DAX Performance Index, also der, der die Dividenden direkt wieder anlegt im Index, einen Kursstand von diesen genannten 1000 wiederum Startpunkt 1988 auf 23.701,59 hingelegt. Also ist hier erheblich weiter gestiegen und das ist eben die Wiederanlage der Dividenden und nicht nur das, es ist dann am Ende natürlich auch der Zinseszinseffekt, der hier eine Rolle spielt. Also Dividenden wieder anzulegen macht unter dem Aspekt des Vermögensaufbaus totalen Sinn.
Deswegen wähle ich übrigens auch immer, wenn es geht, die tesorierenden Produkte, egal ob Fonds oder börsengehandelte Indexfonds, also ETFs, und immer lieber nicht die ausschüttenden, weil ich diesen Effekt ganz klasse finde. Apropos ETFs, Fonds, Einzelaktien, wie setze ich denn die Strategie am cleversten um, nur auf die Dividendenrendite zu schauen? Ist ja zu wenig. Worauf schauen Fondsmanager? Wie werden Indizes zusammengesetzt? Worauf sollte ich schauen, wenn ich es alleine machen möchte?
Ja, man muss vor allen Dingen darauf schauen, woher dann die Dividende bezahlt wird. Also nicht gut ist, wenn die Dividende nicht aus den laufenden Gewinnen, sondern aus der Substanz finanziert wird. Man sollte nicht dauerhaft an die Substanz des Unternehmens herangehen, sondern man sollte natürlich auch investieren, damit man die Zukunft sozusagen für das Unternehmen sichert. Das ist ein wichtiger Punkt. Der zweite ist dann sicherlich auch die Bewertung des Unternehmens selbst. Ja, das geht auch in die Dividendenrendite dann natürlich ein, aber das ist sicherlich auch ein Punkt, wie langfristig, wie nachhaltig diese Dividende bezahlt wird. Also was für ein Geschäftsmodell dahinter steht, ob das Einmaleffekte sind oder ob es wirklich nachhaltig hohe Dividendenzahlungen sind, die möglicherweise auch noch in der Vergangenheit gesteigert worden sind. Also will damit sagen, Jessica, da gibt es durchaus verschiedene Punkte, auf die man achten sollte, nicht nur auf die reine Dividendenzahlung.
Bei einigen Punkten muss ich spontan an Dividendenaristokraten denken. Das ist ja ein ganz spannendes Konzept, stammt ursprünglich aus den USA, gibt es aber auch in Deutschland als Fonds oder als ETF. Kannst du dem was abgewinnen und was steckt da eigentlich genau dahinter?
Ja, da hat man natürlich genau dieses versucht, also Unternehmen auszusuchen, die eine über Jahre hinweg gleichbleibende und oder steigende im besten Falle Dividende zahlen. Und man schließt dann daraus, dass sie das eben über Jahre schon tun, dass diese Zahlungen auch in Zukunft erfolgen und eben möglicherweise auch noch weiter gesteigert werden können. Denn man merkt an der Börse doch sehr deutlich, wenn die Dividenden dann zurückgefahren werden oder zurückgefahren werden müssen, dann gibt es auch oft entsprechende Kurseinbrüche. Also da möchten die Anleger keine Überraschungen haben und deswegen ergibt das Konzept des Dividendenadels hier durchaus Sinn, zu gucken, wie ist Management, wie ist das Geschäftsmodell, wie nachhaltig und langfristig können denn diese Dividenden tatsächlich aus den laufenden Gewinnen heraus bezahlt werden.
Und würdest du so ein Konzept dann lieber über Fonds und ETFs umsetzen oder über Einzelaktien?
Ja, über Fonds oder ETFs bin ich natürlich direkt weiter diversifiziert. Ich muss mich auch nicht so sehr darum kümmern, weil dann Fondsmanager darauf schauen und gegebenenfalls eben Unternehmen austauschen, bei denen möglicherweise die Dividende dann eben doch gekürzt werden soll oder die aus der Substanz heraus zahlen. Also all die Probleme, die wir diskutiert haben. Wenn ich das in Einzeltiteln mache, muss ich mich eben ein Stück weit selbst drum kümmern und ich muss natürlich auch einige Titel dann erwerben, um eine entsprechende Diversifikation zu haben, weil auch die Dividendenzahler sind natürlich nicht nur in einer Branche zu finden, sondern in verschiedenen Branchen und ich würde dann auch da zu einer gewissen Diversifikation einfach raten. Also deswegen ist es am Ende jedem selbst überlassen, wie er es machen möchte. Im Zweifelsfalle kosten natürlich die Fonds ein bisschen mehr Geld, liegt in der Natur der Sache, aber wie gesagt, dafür muss man sich dann auch um nichts weiteres kümmern.
Genau, man hat die Risikostreuung, die Diversifizierung. Beim Fonds kann der Fondsmanager ja relativ schnell reagieren. Bei ETFs gibt es immer mal wieder die Kritik, dass die Indizes ja relativ selten angepasst werden übers Jahr und im Zweifel dann eine Aktie, nachdem das Unternehmen die Dividende gekürzt oder sogar zusammengestrichen wurde und dann, wie du es gerade beschrieben hast, eventuell eben an der Börse abgestraft wird, noch viel zu lange im ETF bleibt. Teilst du diese Kritik?
Ja, die ist sicherlich richtig bei den ETFs, die genauso handeln. Es gibt aber auch mittlerweile ja aktiv gemanagte ETFs. Ich bin jetzt da nicht so sehr Produktmanager, als dass ich beurteilen könnte, ob es das auch schon auf Dividenden gibt. Aber da würde es sich möglicherweise lohnen, auf die Suche zu gehen. Ansonsten reine passive Produkte, die einen Index abbilden und wo dann eben diese Dividendenkürzungen länger im Depot sind, ja, das ist dann keine so gute Botschaft für die Anleger.
Aber es gibt ja zum Glück auch ETFs auf die Dividendenaristokraten und da hat man ja vielleicht dieses Risiko nicht unbedingt, dass da so eine extreme Kürzung passiert. Schauen wir doch mal auf so ein paar einzelne Branchen, auf Länder, der gute alte DAX. Wie üppig fließen denn die Dividenden in den kommenden Wochen und Monaten? Es geht ja jetzt so richtig los. Und in welchen Branchen gibt es traditionell und vielleicht gerade auch in diesem Jahr besonders hohe Zahlungen?
Ja, tatsächlich steigen die Dividenden für den deutschen Aktienindex in diesem Jahr voraussichtlich nochmal um knapp 6% auf über 55 Milliarden. Wenn man dann den MDAX noch dazu rechnet, dann kommen nochmal 7,6 Milliarden obendrauf. Also es ist schon eine Menge Geld, was hier durch den DAX und den MDAX ausgeschüttet wird. Die Dividendenrendite insgesamt für den deutschen Aktienindex liegt bei gut 3%. Das ist sogar ein bisschen niedriger, als es in den vergangenen Jahren war, weil natürlich auch in Europa, so wie es ja in den USA gang und gäbe ist, die Aktienrückkaufprogramme mehr en vogue sind und mehr genutzt werden von den Unternehmen. Wenn man sich jetzt die einzelnen Sektoren sozusagen anguckt, dann findet man traditionell eine recht hohe Dividendenrendite bei den Finanzwerten vor. Man findet aber auch bei Immobilienunternehmen eine gute Dividendenrendite. Consumer Staples sind da recht solide und das Gleiche gilt auch für die Energieunternehmen. Also es gibt doch schon einige Sektoren, die hier mit höheren Dividenden auffallen. Die Utilities und die Communication, also Kommunikationsunternehmen, könnte ich noch dazu nennen, die auch Dividenden von über 3,5% oder knapp 4% ausschütten.
Du hast vorhin schon mal gesagt, das ist die Dividendenrendite alleine nicht die Kennzahl. Wenn ich mir so eine Liste anschaue, welche DAX-Konzerne gerade die höchsten Dividendenrenditen haben, dann sehe ich, dass es eine kriselnde Branche ist, nämlich die Automobilindustrie, wo die Kurse aber eben auch entsprechend in den vergangenen Jahren unter die Räder gekommen sind, um mal im Bild zu bleiben. Das heißt ja, dass rein rechnerisch die Dividendenrendite steigt. Aber ich muss mir wahrscheinlich als Anlegerin dann auch immer überlegen, will ich dieses Risiko, will ich in eine kriselnde Branche investieren, nur weil diese rechnerische Kennzahl so hoch ist, richtig?
Ja, ich würde mich etwas scheuen, jetzt von einer wirklich kriselnden Branche zu reden. Ich glaube, die Entscheidung über die Elektromobilität ist noch nicht endgültig gefallen, wenngleich die deutsche Automobilindustrie da sicherlich nicht vorne wegfährt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Aber du hast recht, die Gewinne sind natürlich geradezu eingebrochen im Jahr 2020. 2025 nochmal. Das wird laut Analystenschätzung in diesem Jahr voraussichtlich nicht ganz so schlimm sein. Aber das liegt eher daran, dass es eben im letzten Jahr schon so stark zurückgekommen ist. Und da die Dividendenrendite dann oft über die letzten gezahlten Dividenden gerechnet wird und nicht über die geschätzten Dividenden für die Zukunft, kann es dann passieren, dass eben diese stark rückläufigen Kurse zu einer optisch sehr hohen Dividendenrendite führen, die aber tatsächlich der Vergangenheit angehört und wo es dann eben entsprechende Anpassungen gibt. Und ja, es ist damit zu erwarten, dass gerade auch in der Automobilindustrie natürlich die Dividenden angepasst werden, wahrscheinlich auch in einigen anderen Sektoren jetzt vor dem Hintergrund der Kriege, die wir haben, nicht nur in der Ukraine, sondern auch am arabischen Golf, was ja sicherlich Lieferketten, Inputpreise, vor allen Dingen auf der Energieseite, aber auch darüber hinaus nach oben treibt, die Margen senkt, und deswegen könnte es schon sein, dass wir zumindest mal für eine gewisse Zeit den Dividendenrekord an Zahlungen tatsächlich in diesem Frühjahr sehen werden und dass zumindest im nächsten Jahr die Dividenden nicht ganz so üppig ausfallen werden.
Aber das gehört eben auch mal dazu, dass da angepasst wird und gekürzt wird. Traditionell sind ja die Dividenden in Europa und vor allen Dingen in Deutschland höher als beispielsweise in den USA. Du hast das Thema vorhin schon angesprochen. In den USA sind es eher die Aktienrückkäufe, über die Kurspflege betrieben wird. In Deutschland schüttet man das Geld lieber aus, auch wenn es da so ein bisschen eine Trendwende mittlerweile gibt. Was ist denn eigentlich besser für Aktionäre? Eine Dividende auf dem Konto oder der Aktienrückkauf oder die reinvestierte Dividende?
Ja, also um schnell nochmal Zahlen hier ins Spiel zu bringen. Ich hatte ja schon den DAX gesagt, mit gut 3%. Da liegt auch etwa Europa bei 3,3% momentan in der Dividendenrendite, wohingegen der amerikanische S&P 500 mal bei gut 1% nur liegt. Und du hast natürlich völlig recht, das liegt vor allen Dingen an den Aktienrückkaufprogrammen, die in den USA sehr viel mehr betrieben werden als Dividendenzahlungen, die ja oft dann auch viermal im Jahr erfolgen und nicht wie bei uns einmal im Jahr. Also insofern ein wirklich anderes System. Ich glaube, früher hat man das sehr oft mit steuerlichen Gesichtspunkten argumentiert. Da waren ja noch die Kursgewinne steuerfrei und dann machten natürlich die Aktienrückkaufprogramme einfach mehr Sinn als die Dividendenzahlungen, die dann versteuert werden mussten. Heute ist es im Grunde genommen egal, und die Unternehmen versuchen eben einen optimalen Mix zu finden. Mit den Aktienrückkaufprogrammen nimmt man dann Aktien aus dem Markt. Damit erhöht sich der Gewinn pro Aktie, weil es einfach weniger Aktien gibt, auf den, sagen wir mal, ceteris paribus gleichen Gewinn, wohingegen bei der Dividende eben das Geld dann direkt ausgezahlt wird. Ich glaube, es gibt da kein besser oder schlechter, sondern die einen Unternehmen machen es so, die anderen machen es anders. Und für den Anleger, ja, kann er sich natürlich einen Zahlungsstrom, wenn er den haben möchte, generieren, indem er Dividendenaktien kauft, die dann auch ausschütten und diese Ausschüttung vereinnahmen. Wenn er Vermögensaufbau betreibt, hatten wir ja schon gesprochen, ist es ganz sinnvoll, die Aktien wieder zu investieren. Und das passiert ja mehr oder weniger automatisch dann auch beim Aktienrückkaufprogramm. Wie gesagt, weil da einfach ceteris paribus die Gewinne steigen, weil es weniger Aktien gibt auf die dann erwirtschafteten Gewinne.
Jetzt haben wir über Europa, Deutschland und die USA gesprochen. Wenn ich jetzt absoluter Dividendenfan bin, dass meine Lieblingsstrategie ist, die ich unbedingt umsetzen möchte, macht es Sinn, sich auch mal in Asien und den Schwellenländern umzuschauen?
Ja, das macht schon Sinn, wenngleich man sagen muss, dass die Dividende auch da nicht in den Himmel schießt. Also Japan zum Beispiel ist deutlich niedriger als Europa, liegt so bei gut 2%, also zwischen den USA und den Europäern. Wenn ich auf Asia ex Japan gucke, liege ich auch bei 2%. Also würde da nicht sagen, dass Asien da ganz weit vorne ist. Wer deutlich besser ist, das sind dann wieder die lateinamerikanischen Länder. Da scheint die Dividende doch deutlich mehr en vogue zu sein. In Asien sind es dann auch eher die Aktienrückkaufprogramme.
Auf jeden Fall ein super spannendes Thema. Wenn ich jetzt diese Dividendenstrategie eben unbedingt umsetzen möchte, ist das eher ein Baustein im Depot? So ist es ja zum Beispiel bei mir. Ich kombiniere verschiedene Faktoren, Qualität, Dividende, Nebenwerte, Oder macht es eben wirklich Sinn, auch komplett auf die Dividendenstrategie zu setzen?
Das kommt natürlich auf das Risikoprofil des Anlegers an. Aber man erlebt typischerweise, Jessica, dass Unternehmen, die sehr hohes Wachstum aufweisen, natürlich wenig Dividende ausschütten, weil sie die erzielten Gewinne dann direkt reinvestieren. Also insofern, das kann man auch nicht allgemein sagen. Aber ist es schon so, dass doch eher die defensiveren Aktien oder Sektoren eine höhere Dividende ausschütten, eine höhere Dividendenrendite erzielen, wohingegen die wirklich absoluten Wachstumssektoren, also allen voran natürlich die Technologie, oft dann diese operativen Gewinne wieder reinvestiert in zukünftiges Wachstum. Das zeichnet ganz nebenbei oder hat in der Vergangenheit auch diese berühmten Magnificent Seven ausgezeichnet. In Europa gibt es ja auch ein Akronym, auch von Goldman Sachs erfunden, die Granolas. Auch bei denen ist es so, dass sie sich eben durch eine hohe Reinvestition der operativen Gewinne auszeichnen. Also insofern würde ich das nicht pauschalisieren, sondern ich würde sagen, es sind unterschiedliche Sektoren, unterschiedliche Unternehmen, auch in ihrem Lebenszyklus sozusagen des Unternehmens, die dann höhere Dividenden auszahlen oder auch nicht. Und deswegen ist es für mich immer ein sowohl als auch.
Und es kommt einfach auch aufs Risikoprofil des Anlegers an.
Natürlich.
Ich danke dir für diese Perspektiven to go.
Sehr gerne, Jessica.